Ja, guten Morgen. Ich empfinde einen leichten Druck heute Morgen. Nach so einer Einleitung habe ich das Gefühl, dass ich dem gerecht werden muss. Ich dachte mir, notfalls ziehe ich einfach die Helme an und habe ein paar Fotos für nachher. Aber genau, wir werden heute über den Helm des Heils reden. Ich werde aber nicht damit anfangen, sondern ich versuche am Ende da zu landen. Okay, also bleibt bis zum Ende dran, es wird sich lohnen. Aber erstmal möchte ich mit einem Gebet starten. Ihr dürft gern sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, Herr, der unser Leben eingreift, der sogar Mensch geworden ist, der uns sieht, der uns fühlt, der uns wahrnimmt, der uns leitet, Herr, der uns kennt. Und Herr, all die Dinge, die uns gerade bewegen, Herr, legen wir vor dich. Ich bete einfach stellvertretend für alle Menschen hier, die hier zuhören, dass du uns Glauben schenkst, dir zu vertrauen. Ich bete, dass du diese Predigt gebrauchst, Herr, um deinen Namen groß zu machen, um unsere Herzen zu bewegen, jedem das zu geben, was er gerade braucht, was sie gerade braucht, Herr. Herr, wir sind ohnmächtig, wir können nichts tun, wir sind davon abhängig, dass du Wunder tust. Und Herr, ich bete, das ist mein Gebet heute Morgen, dass wir nachher staunen, was du für Wunder schenkst, auch in unseren Herzen. Dass Dinge bewegt werden, die wir nicht für möglich gehalten haben. Und dass du Sicherheit in unseren Herzen gibst, die einen Frieden schenkst, der einen Verstand übersteigt. Amen. Viele von uns kennen Menschen, die einmal stark an Jesus glaubten, aber heute nichts mehr von ihm wissen wollen. Ihr habt vielleicht jemanden vor Augen. Ich denke an jemanden, einen Freund von mir aus der Bibelschule. Er war mit mir zusammen in Brake. Wir haben viel zusammen gemacht, haben viel gelacht, haben viel Bibel gelesen, gebetet. Er hat mich sehr stark geprägt, er hat mich oft bewegt und erzählt und hat auch nach seiner Bibelschulzeit in der Gemeinde angefangen zu arbeiten. Dann ein paar Jahre später traf ich ihn, der war in Espelkamp unterwegs, wo meine Frau herkommt. Und er meint, ich habe nicht viel Zeit, schön dich zu sehen, ich muss schnell auf die Straße, ich will Menschen von Jesus erzählen. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, er wollte meine Nummer haben, er wollte mir nachher schreiben und mir von seinen zukünftigen Einsätzen erzählen, damit ich mitkomme, damit möglichst viele Menschen von Jesus hören. Ein paar Monate später höre ich von einem gemeinsamen Freund, dass dieser Freund von uns dem Glauben den Rücken gekehrt hat. Ja, das ganze christliche Getue ist nichts weiter für ihn als Gehirnwäsche. Er will damit nichts mehr zu tun haben. So eine Geschichte lässt mich nicht kalt. Und vielleicht habt ihr direkt Leute vor Augen, bekannte Gesichter vor Augen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Jemand aus eurem Umfeld, der sich auch gegen ein Leben mit Jesus entschieden hat. Und vielleicht tut es dir heute Morgen auch weh, das zu hören und daran erinnert zu werden. Und ich werde auch versuchen, sensibel darüber zu reden. Doch solche Geschichten werfen Fragen auf. Okay, ich rede einfach mal weiter, da kommt gleich eine PowerPoint. Fragen wie, wie kann so etwas geschehen? Ja, wie gehe ich mit solchen Menschen um? Was bedeutet das für mich, wenn sogar so ein Mensch, der so krass dabei war, vom Glauben weggeht, woher kann ich wissen, dass ich nicht den gleichen Weg gehen werde? Darf ich mir überhaupt sicher sein, am Ende von Gott gerettet zu werden? Oder ist das eingebildet, anmaßend, stolz, egoistisch? Und das sind Fragen, die uns herausfordern und ich denke, das ist auch gut so. Denn es handelt sich hier nicht um eine Nebensache, die man so nebenbei mal erwähnen kann, sondern es geht hier um ein sehr zentrales Thema des christlichen Glaubens. Werde ich Jesus bis zum Ende nachfolgen oder werde ich auf halbem Wege aufgeben? Und das Gute ist, die Bibel bleibt bei diesen Fragen nicht stumm. Sie gibt uns klare Zusagen und ebenso klare Warnungen und auf beides wollen wir heute hören. Und dabei ist mir eines sehr wichtig, wenn du heute hier rausgehst und denkst, ach ja, da sind Leute, die gehen vom Glauben weg. Ich muss mich einfach mehr anstrengen. Dann habe ich meine Botschaft verpasst. Darum geht es heute nämlich nicht. Es geht nicht darum, wie stark unser Glaube ist, sondern heute Morgen geht es darum, wie verlässlich Gottes Bewahrung für uns ist. Es geht nicht zuerst um unsere Treue, sondern um seine. Wird die PowerPoint gleich angehen? Ihr braucht kurz. Okay, lasst euch die Zeit. Müsst ihr einfach gut zuhören, okay? Mein erster Punkt ist, Gottes Zusagen sicher bis ans Ziel. Die Bibel ist erstaunlich deutlich, wenn sie über Gottes Bewahrung, über Gottes Durchtragen spricht. Ich habe ein paar Verse mitgebracht, die zeigen, wie Gott gläubige Menschen durchträgt und bewahrt. Genau, vielen Dank. Ja, niemand kann die Gläubigen von Jesus trennen. Ich lese vor Johannes 6. Der Wille dessen, der mich gesandt hat, hier spricht Jesus, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Gott hat Menschen, die zu ihm gehören, Jesus anvertraut. Und Jesus wird seine Arbeit gut erledigen, auf ihn ist Verlass. Niemand, auf den er aufpassen will, wird am Ende verloren gehen. Eine weitere Stelle, Johannes 10. Jesus sagt über seine Schafe, also über seine Nachfolger, ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Auch hier wieder das gleiche Bild. Jesus passt auf eine Gruppe von Menschen auf und stell dir vor, das ist wie so ein Gurt im Auto. Wenn du Auto fährst, du kannst dich am Gurt festhalten, das ist schön und gut, aber am Ende geht es darum, wenn es mal wirklich brenzlig werden sollte, dass der Gurt dich festhält. Und so ist es auch bei Jesus. Jesus wird dich festhalten, auch wenn es wirklich brenzlig wird. Dann Römer 8, ich habe die Stelle ein bisschen zusammengefasst. Römer 8 heißt es, da schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass nichts, und dann nennt er ganz viele Sachen, nichts in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann. Gottes Liebe ist stärker als seine Stimmung. Gottes Liebe ist stärker als seine geistliche Tagesform. Gottes Liebe ist stärker als deine Fehler. Gottes Liebe ist stärker als jede dunkle Macht in dieser Welt. Nichts und niemand ist fähig, seine Liebe zu überwinden. Und das ist nicht irgendwie bloß poetisch gemeint, was man sich irgendwie einrahmen kann zu Hause. Das ist absolut real und Realität. Gott hält mich, Gott bewahrt mich, Gott passt auf mich auf. Niemand, wirklich nichts und niemand kann mich von ihm trennen. Und hier kommt noch ein zweiter Aspekt, den ich betonen will. Gott wird sein angefangenes Werk auch vollenden. Eine Stelle aus Philipper 1, da schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Paulus beschreibt uns hier als ein Bauprojekt von Gott. Gott hat dieses Bauprojekt in deinem Leben begonnen und Gott ist kein Baumeister, der nur halbe Häuser stehen lässt. Ich weiß ja, ob ich schon mal in Griechenland unterwegs war, ich glaube Italien auch. Da sieht man ganz häufig am Straßenrand so Häuser, die eine Etage fertig haben und da wurden noch ein paar weitere Mauern hochgezogen. Die machen das aus steuerlichen Gründen, weil ein Haus, was nicht fertig gebaut ist, muss nicht so viel Steuern zahlen. Das Gute ist aber, bei Gott ist das nicht so. Wenn Gott ein Haus, ein Bau beginnt, dann bringt er ihn auch zu Ende. Und er hat sich dazu entschieden, in deinem Leben ein Projekt anzufangen. Also wird das auch zu Ende bringen. Und noch eine weitere Stelle aus Epheser. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Gott hat sich entschieden, nicht nur ein Bauprojekt in uns zu beginnen, sondern er wollte uns auch für sich haben. Er hat eine Anzahlung getätigt, er hat seinen eigenen Geist gegeben als erste Rate. Er sagt hier, ich gebe dir schon mal was, der Rest wird noch kommen. Also wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, dann wirst du die Fülle Gottes am Ende erleben. Also auf die Frage, ob wir am Ende wirklich dranbleiben und gerettet werden, sagt die Bibel ganz klar ja. Ja, weil Gott an dir dranbleibt. Nicht ja, weil du so treu bist. Mach dir keinen Kopf, du bist eine Maschine, du bist krass, du wirst dranbleiben. Nein, Gott ist krass, Gott ist die Maschine, Gott ist der, der treu ist. Und ein Christ bleibt nicht deshalb bis zum Ende treu, weil er so standhaft ist, sondern weil Gottes Hand stark genug ist, ihn durchzutragen. Gott verspricht, vertrau mir dein Leben an und ich werde bis in die Ewigkeit mit dir sein. Wenn du dein Vertrauen wirklich auf Jesus Christus gesetzt hast, dass er dein Retter ist, dann ist das deine Zusage für dich. Ich lasse dich nicht los. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Nachricht. Sie gibt mir Trost. Wenn ich auf mich selber gucke, ich weiß, ich bin nicht gerade der beständigste Typ. Ich bin nicht der Typ, der weiß, dass ich morgen wieder gut drauf bin. Ich bin nicht der Typ, der weiß, dass ich morgen wieder voll Feuer für Jesus unterwegs bin. Aber ich weiß, da ist ein Gott, der voll Feuer für mich unterwegs ist und der mich festhält. Aber vielleicht denkst du dir jetzt, ja gut, wenn Gott mich bewahrt, habe ich dann irgendeine Verantwortung? Ja, wenn Gott auf mich aufpasst und mich durchträgt, kann ich mich dann zurücklehnen und sagen, er macht es doch sowieso. Aber die Bibel gibt eine überraschende Antwort. Gottes Warnung, wache auf dem Glaubensweg. Es gibt einige Bibelstellen, die klingen auf den ersten Blick wie das genaue Gegenteil von dem, was wir gerade gelesen haben. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht, zwei Stück. Johannes 8, Jesus spricht hier. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Wir sehen, hier ist eine Gruppe von Leuten und es wird gesagt, sie glaubten an Jesus. Ja, sie haben Dinge von Jesus gesehen, Wunder gesehen und sie dachten sich, ja, an diesen Mann will ich glauben, ihm will ich nachfolgen. Und jetzt sagt Jesus, okay, ihr seid meine Jünger, ich gebe euch quasi das Okay dazu, unter der Voraussetzung, dass ihr in meinem Wort bleibt. unter der Voraussetzung, dass sie nach meinem Willen lebt, unter der Voraussetzung, dass sie auf mich hört und meinen Willen tut. Was hier deutlich wird, ist, es scheint möglich zu sein, an Jesus zu glauben, ohne sein Jünger zu sein, ohne dranbleiben zu müssen. Oder Hebräer 3 bringt es noch stärker auf den Punkt. Dort heißt es, wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Also wir sehen, wir sind mit Jesus verbunden, wir kriegen sein reiches Erbe, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Ob wir wirklich Anteil an Jesus haben, wird sich daran zeigen, ob wir bis zum Ende entschieden daran festhalten oder ob wir noch weggehen. Hier wird deutlich, diese Autoren, das mal beispielhaft, es gibt noch viel mehr Stellen, die ich hätte nennen können, schreiben an Menschen, die sich zu Jesus zählen. Ja, die Jünger, die sagen, die Juden, die sagen, wir glauben an dich, die Hebräer, die mit Christus verbunden sind. Und was die Autoren hier schreiben, ist, gerettet wird, wer bis zum Ende dranbleibt. Diese Warnungen sind ernst gemeint, sie sind nicht theoretisch. Sie sagen uns, es ist tatsächlich möglich, dass ein Mensch sich von Jesus abwendet. Denkt an mein Beispiel vom Anfang, denkt an Menschen aus eurem Leben. Es geht nicht einmal gerettet, immer gerettet und danach ist egal, was du tust. Die Verse machen klar, ein Glaube, der am Ende nicht bei Jesus bleibt, rettet auch nicht. Und hier spüren wir vielleicht eine gewisse Spannung, oder? Das klingt ein bisschen so, als ob es am Ende gar nicht um den Glauben geht, sondern doch um unsere Leistung. Und das wird doch den Zusagen aus dem ersten Punkt widersprechen, oder? Dass wir aus Glauben gerettet werden, dass Gott uns durchträgt. Und ich werde gleich auf diese Spannung eingehen und versuchen, diese beiden Seiten in ein Gleichgewicht zu bringen. Aber hier will ich kurz festhalten oder anhalten. Und ich will euch auffordern, kurz innezuhalten, denn diese Warnungen sind komplett ernst gemeint. Ja, das sind nicht Dinge, die Autoren schreiben und von wegen, ja, aber wisst ihr was, guck drüber hinweg. Freu dich an Jesus, alles gut. Nein, das sind Stellen, gerade der Hebräerbrief, da waren Leute, die standen in einer konkreten Gefahr, Jesus den Rücken zu kehren, weil sie so viel Widerstand von außen bekommen haben, dass sie in der Gefahr standen, zu sagen, na gut, ich schraube mal bei Jesus ein bisschen zurück. Und keiner von uns kann sagen, das wird mir niemals passieren. Ich hoffe, diese Stellen machen uns demütig. Diese Beispiele von Menschen aus unserem Leben, die Jesus den Rücken gekehrt haben, machen uns demütig. Denkt an Petrus vor der Kreuzigung. Jesus, auch wenn alle abhauen, ich werde bis in den Tod mit dir gehen. Und was ist ein paar Stunden später? Verleugnet er Jesus 3-mal. Und das vor einfachen Menschen aus seinem Umfeld. Und wir alle kennen Situationen bei uns aus dem Leben, manche mehr, manche weniger, die uns wirklich erschüttert haben. Krisen, Sünden, Verletzungen, Versuchungen, Enttäuschungen. Wer sind wir? Wer bin ich, dass ich sage, ich werde das packen? Das wird kein Problem. Ich bleibe bei Jesus bis in den Tod. Ja, die Warnungen erinnern uns ganz klar, ohne Jesus kann ich nicht durchhalten. Sie zeigen uns, es ist tatsächlich möglich, dass ich mich von ihm wegbewege. Und wenn du heute Morgen, das will ich hier festmachen, mit dem Gedanken spielst, vielleicht wirklich den christlichen Glauben über Bord zu werfen, warum auch immer, dann machen diese Texte klar, Gott wird deine Entscheidung ernst nehmen. Ja, er nimmt dich bei deinem Wort. Du kannst dich von Jesus abwenden, aber diese Entscheidung wird Konsequenzen haben. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe mich einmal bekehrt und jetzt ist alles gut. Nein, die Texte sagen, wenn du dich abkehrst, dann hast du davon nichts mehr. Aber jetzt stellt sich die Frage, und hier kommt die gute Botschaft, wie passen diese Warnungen, dass wir vom Glauben weggehen können, dass wir unsere Rettung verlieren können, mit den Zusagen zusammen, dass Gott uns durchträgt. Und da gibt uns die Bibel ein ganz interessantes Bild und hat erstmal nichts mit dem Text zu tun. Und zwar in der Apostelgeschichte, Kapitel 27, lesen wir Folgendes. Paulus ist auf einem Schiff unterwegs. Nicht als Kapitän, nicht als Reisender, wie auch immer, sondern er ist Gefangener auf dem Weg nach Rom zum Kaiser. Er soll dort verhört werden. Und auf diesem Schiff sind viele Soldaten, der Kapitän, noch andere Menschen. Und es kommt ein riesiger Sturm auf. Das Schiff droht unterzugehen. Alle fürchten sich, alle haben Angst um ihr Leben. Doch Paulus empfängt ein Versprechen von Gott. Dort heißt es, da sagt Paulus, letzte Nacht nämlich trat ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Paulus bekommt von Gott durch einen Engel die Zusage, du wirst überleben, du wirst sicher ankommen. So, und er sagt das den Männern, die Männer bleiben dran. Doch kurz darauf kamen einige Seeleute auf die Idee, komm, wir lassen uns das Rettungsboot, das Beiboot ab und wir fliehen heimlich von diesem großen Schiff. Und Paulus bekommt davon mit und er sagt zum Kapitän, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden. Wir sehen Gottes Versprechen, ihr werdet alle überleben und jetzt hier die Situation, dass einige abhauen wollen. Und Paulus warnt, wenn die runtergehen, dann gehen wir alle mit unter. Das Gute ist, die Soldaten hören auf ihn, sie verhindern die Flucht und am Ende lesen wir, dass tatsächlich alle lebend ankamen. Irgendwie auf Biegen und Brechen, aber sie kamen alle gesund an. Und was passiert hier? War die Warnung von Paulus überflüssig? Unnötig? Vielleicht sogar ein Zeichen von Unglauben? Ich meine, Gott hat doch versprochen, dass er alle lebend ans Land bringen wird, oder? Hat Paulus ihm das nicht zugetraut? Das Spannende ist, Paulus wird nirgendwo dafür gerügt. Er kriegt keinen Ärger, wird nicht schlecht dargestellt. Vielmehr scheint seine Warnung das Werkzeug gewesen sein, durch das Gott seine Zusage erfüllt hat. Ein Vater, eine Mutter ruft seinem Kind auf, pass auf die Straße auf, da fahren Autos. Das Elternteil ruft das nicht, weil das Kind bereits verloren oder überfahren ist. Nein, sondern damit das gerade nicht passiert. Damit das Kind nicht verloren geht, wird diese Warnung ausgesprochen. Und so handelt Gott bei uns im Glaubensleben. Gott gibt uns die Zusage, ich werde dich durchtragen. Du wirst bis zum Ende am Glauben dranbleiben. Und gleichzeitig lesen wir ernst gemeinte Warnungen in der Bibel, die uns sagen, wir müssen echt aufpassen, dass wir dranbleiben. Und wenn dich heute Morgen diese Warnung irgendwie nachdenklich macht, aufwühlt, vielleicht sogar Ärger oder Angst bereitet, dann muss das nicht direkt ein schlechtes Zeichen sein. Vielleicht kann das Gottes Wirk in deinem Herzen sein, der dir klar macht, hier, bleib auf der rechten Bahn, ich werde dich durchtragen und ich gebrauche diese Warnung, um dich auf der Spur zu halten. Gott gebraucht Warnungen, um sein Ziel zu erreichen, um dich bis zum Ende durchzutragen. Wenn du dagegen so eine Warnung hörst oder vielleicht jemanden siehst, der Jesus den Rücken abkehrt und dir ist es einfach vollkommen egal, dir ist es gleichgültig, du denkst, ich brauche das nicht, dann sollte das vielleicht ein Warnzeichen für dich sein, wirklich mal in dein Herz reinzuschauen. Vertraust du wirklich Jesus oder lebst du nur irgendwie christlich? Vertraust du auf das Werk von Jesus oder glaubst du, dass du selber hinbekommen wirst, bis zum Lebensende nach Gottes Willen zu leben, dran zu bleiben, treu zu bleiben? Wenn das der Fall ist, dann ist es wirklich höchste Zeit aufzuwachen. Diese Stellen stehen nicht umsonst in der Bibel. Dass Gott die Gläubigen durchträgt, ist eine wirklich durch und durch gute Nachricht für uns. Sie darf aber keine Ausrede werden, bequem und geistlich faul zu werden. Stattdessen ist dein Versprechen, uns zu bewahren, unsere einzige Hoffnung, dass wir wissen können, ja, ich bleibe dran. Und diese Hoffnung ist verlässlich. Bis hierhin haben wir viel über uns, Gläubige, geredet, über unseren Glaubensweg. Aber vielleicht hast du Menschen vor deinem Auge, die diesen Weg nicht gegangen sind, die mit Jesus gelebt haben, aber sich entschieden haben, nichts mehr mit Jesus zu tun haben zu wollen. Und da stellt sich die schmerzhafte Frage, und auf die möchte ich eingehen, was ist mit ihnen? Wenn andere Menschen gehen, bereitet das Schmerz, aber es gibt uns auch einen Auftrag. Ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema. Ich habe noch nicht so viele Schnittstellen damit gehabt, hier und da vereinzelt. Ich weiß, dass hier einige sind, die einen tiefen Schmerz in sich tragen, deswegen will ich vorsichtig reden. Vielleicht denkst du an ein Kind, deinen Ehepartner, einen Freund oder an wen auch sonst. Aber wenn Gott verspricht, Gläubige durchzutragen bis zum Ende, stellt sich die Frage, was ist mit den Menschen, die nicht mehr glauben, die nicht mehr glauben wollen? Sind sie trotzdem gerettet oder waren sie vielleicht nie wirklich gläubig? Ich möchte hier zwei Erklärungen nennen und danach versuchen, einen Vorschlag zu machen, wie wir damit umgehen können. Und wie gesagt, ich will aufpassen, aber darauf werde ich noch eingehen. Die erste Möglichkeit ist, manche Menschen waren nie wirklich gläubig. Es gibt Menschen, die äußerlich dazugehören, aber innerlich kein neues Leben aus Gott haben. Sie laufen eine gewisse Zeit mit, vielleicht sogar ihr Leben lang, aber irgendwann schmeißen sie hin. Denkt an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wenn ihr das kennt. Da ist ein Mann, er streut Gottes Wort aus auf vier verschiedene Böden und auf drei von vier Böden geht dieses Wort auf. Die Menschen bekehren sich scheinbar, fangen an Gott zu glauben. Doch dann kommen Schwierigkeiten, es kommen Versuchungen, es kommen Sorgen des Lebens. Und zwei von diesen drei Böden verlieren die Wurzeln und bringen keine Frucht. Manchmal wirken Menschen sehr engagiert. Ja, sie hatten Aufgaben, sie waren anerkannt, durch sie ist viel Gutes geschehen. Und trotzdem zeigt sich später, ihr Herz war eigentlich nie bei einem wirklich vertrauenden Ja zu Jesus. Ich finde eines der krassesten und traurigsten Beispiele des Judas dafür. Judas, der Apostel von Jesus, war 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat seinen Dienst gehabt, er war quasi so der Kassierer der Runde. Er war mitten im engsten Kreis. Nach außen hin wirkte alles wirklich überzeugend. Als Jesus meinte, einer von euch wird mich verraten, hat keiner auf Judas gezeigt. Keiner hatte ihn als Verräter auf dem Schirm. Doch am Ende wendet er sich gegen Jesus und es wird sichtbar, dass sein Herz nie wirklich bei Jesus war. Es gibt Menschen, die lange dabei sind, ohne dass ihr Vertrauen wirklich in Christus verankert ist. In ihrer Abkehr wird sichtbar, was in ihrem Herzen schon lange Realität war. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit. Manche Menschen entfernen sich aber nur für eine gewisse Zeit. Es gibt auch Menschen, die wirklich gläubig sind und sich trotzdem für eine gewisse Zeit von Jesus abwenden. Vergleichen wir mal Petrus mit Judas. Ja, Judas haben wir gerade gesehen, jetzt Petrus im Vergleich. Im Kontext der Kreuzigung verleugnen beide Jesus. Beide kehren Jesus den Rücken zu und beide erkennen nachher, was ich getan habe, ist falsch und beide laufen weg. Wenn wir jetzt bis zu diesem Punkt lesen würden und wir wüssten nicht, wie es weitergeht, würden wir zwischen den beiden nicht unterscheiden können. Aber ihre Geschichten gehen völlig verschieden aus. Judas wendet sich von Jesus ab und ist so stark verzweifelt, dass er sich sogar selber das Leben nimmt. Petrus dagegen wird von Jesus gesucht, wiederhergestellt, neu in den Dienst gestellt und blüht ganz neu auf. Ein gläubiger Christ kann wirklich tief fallen. Die Gründe können sehr, sehr vielfältig sein. Schwere Schuld, Verletzungen, geistlicher Missbrauch, tiefe Enttäuschung in deinem Leben, ausgebliebene Gebetserhörungen. Aber Gott lässt sein Kind nicht los. Auch wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Das ist ein Wesenszug in Gott, den er nicht verleugnen kann. Gläubige Menschen werden von Gott durchgetragen bis zum Ende, auch wenn es Zeiten gibt, in denen sie weit weg scheinen. Darum will ich hier einen vorsichtigen Schluss wagen. Wir wissen nicht, ob jemand dauerhaft oder nur für eine kurze Zeit weg von Jesus ist. Wir wissen nicht, ob im Bild gesprochen die Person, die sich von Jesus abwandt, ein Judas oder ein Petrus ist. Und das vielleicht Gute oder Befreiende ist, es ist auch nicht unser Auftrag, ein Urteil zu teilen. Das macht Gott. Unser Auftrag ist es, diese Person, die gegenüber von uns sitzt, neu zu Jesus zu rufen, sie zu begleiten, für sie zu beten und so gut es geht, versuchen, die Tür zu Jesus offen zu halten. Vielleicht ist das jetzt gerade kein Happy End für dich. Vielleicht hast du gehofft, dass ich irgendeine hoffnungsvollere Antwort habe für die Menschen in deinem Leben, die Jesus in den Rücken gekehrt haben. Aber ich würde an dieser Stelle lügen müssen, denn mehr sagt die Bibel dazu nicht. Ja, die Bibel lädt uns ein, unseren Schmerz ehrlich vor Gott zu bringen und gleichzeitig nicht aufzuhören, für diese Menschen zu beten. Und wie gesagt, so gut es geht, ihnen den Weg offen zu halten. Ich will aber auch auf uns eingehen und nochmal zeigen, was das für eine gute Nachricht ist. Wenn du zweifelst. Ja, vielleicht bringen diese Menschen dich aus dem Konzept. Vielleicht sind es andere Dinge in deinem Leben. Aber diese Lehre, dass Gott uns durchträgt, soll uns Sicherheit und Trost geben. Die Lehre, dass Gott gläubige Menschen bewahrt, ist nicht eine Theorie für Theologen oder für Möchtegern, Bibelleser oder was auch immer. Sie ist zutiefst tröstend und mutmachend. Viele Menschen, viele Christen kämpfen mit der Unsicherheit. Sie schauen viel zu sehr auf die Frage, bin ich gut genug, um dran zu bleiben, anstatt auf die Frage, ist Gott gut genug, mich dran zu halten. In der Theologie spricht man hier von der sogenannten Heilsgewissheit. Heilsgewissheit bedeutet Heil, also Rettung, und die Gewissheit, dass man wirklich gerettet ist. Also die Heilsgewissheit meint etwas ganz Konkretes. Es ist die innere Sicherheit, Gott rettet mich. Gott bringt mich ans Ziel. Nicht, weil ich so stark glaube, sondern weil er treu ist. Ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht, wo klar wird, wie wichtig diese Heilsgewissheit für unser Leben ist. Römer 8 heißt es. Ja, der Geist, also Gottes Geist, selbst bezeugt es in unserem Inneren, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist wurde von Gott auf diese Welt geschickt mit ganz verschiedenen Aufgaben. Und eine dieser Aufgaben ist es, uns Gläubigen klarzumachen und zu bezeugen, dass wir wirklich zu Gott gehören. Wie wichtig muss es Gott sein, dass wir Christen diese Gewissheit haben, durchzukommen, wenn er seinen eigenen Geist dafür einsetzt? Und die zweite Stelle, 1. Johannes 5, Vers 13, das sind die letzten Verse des Johannesbriefs. Dort schreibt er, ich habe euch diese Dinge, also den ganzen Brief geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Der Apostel Johannes schreibt einen kompletten Brief mit dem Ziel, die Christen zu bestärken, ja, ihr habt das ewige Leben. Ja, ihr seid gerettet. Heilsgewissheit ist Gott so wichtig, dass er mindestens ein ganzes Buch in der Bibel allein diesem Thema widmet. Und ich könnte noch ganz andere Stellen nennen. Die Bibel ist voll davon. Zum Beispiel im Johannesevangelium heißt es immer wieder, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht der wird haben. Wenn er dranbleibt, wird er haben, sondern wer glaubt, der hat ewiges Leben. Gläubige Menschen haben jetzt schon Anteil am ewigen Leben. Es ist ihnen von Gott zugesagt. Also sicher zu sein, dass man ans Ziel ankommt, dass man in den Himmel kommt, dass man gerettet wird, also Heilsgewissheit hat, hat nichts mit Überheblichkeit zu tun. Ganz im Gegenteil, Heilsgewissheit zu haben, ist sogar sehr demütig, denn ich höre auf, mich auf mich selbst zu verlassen und auf meine Treue zu Gott und ich fange an, Jesus zu glauben. Ich hörte von einer älteren Frau, nicht bei uns aus dem Kreis, die war ihr Leben lang Jesus nachgefolgt. Sie war treu in der Gemeinde, sie hat treu gedient, aber am Ende ihres Lebens im Sterbebett hatte sie große Angst. Sie hat viel geschrien, sie hat sich die Frage gestellt, habe ich genug getan? Reicht das jetzt wirklich aus, um in den Himmel zu kommen? Oder habe ich am Ziel vorbeigelebt? Und diese Geschichte hat mich wirklich traurig gemacht. Sie hat sich an Jesus gewandt, ihn als Retter angenommen, doch sie traute seiner Zusage nicht, dass er sie durchtragen wird. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen wie so ein frommer Stolz. Meine Einschätzung ist richtiger als das Versprechen, das Jesus mir gibt. Was denke ich eigentlich, wer ich bin? Wenn Jesus sagt, du kommst durch, dann werde ich durchkommen. Wer bin ich, dass ich sowas sage? Und die Bibel lädt uns klar dazu ein, gründe deine Gewissheit nicht auf deine eigenen Taten, sondern gründe deine Gewissheit auf Christus. Wisst ihr, viele Menschen, viele Christen sind so, sie wachen vielleicht am Montagmorgen auf, lesen ihre Bibel, haben Zeit im Gebet, treffen sich vielleicht auf der Arbeit mit Leuten, reden über den Glauben, haben abends einen Gebetsabend, haben einen richtig guten Tag. Und wenn sie jetzt gefragt werden, kommst du in den Himmel, sagen sie, ja, zu 100%. Ich habe einen guten Tag gehabt, ich war mit Jesus unterwegs. Am nächsten Tag, am Dienstag, sie verschlafen vielleicht ein bisschen, sie schaffen es nicht, Bibel zu lesen, aber sie beten zumindest auf der Autofahrt zur Arbeit. Und auf der Arbeit ist es okay, sie lügen nicht, sie stehlen nicht, wie auch immer. Abends werden sie wieder gefragt, glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Sie sagen, ja, so 50-50. Heute war ein guter Tag, aber ja, je nachdem, wie Gott drauf ist. Und dann kommt der Mittwoch. Die Kinder waren die ganze Nacht wach. Ich habe schlecht geschlafen, ich habe morgens verpennt. Ich habe meine Frau angemeckert, ich habe meine Kinder geschimpft. Ich bin über eine rote Ampel gefahren. Ich habe auf der Arbeit vielleicht betrogen, falsch eingestempelt. Ich habe was auch immer getan. Ich habe anderweitig gesündigt. Und die Christen werden am Abend gefragt, glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Sie sagen, nein, keine Chance. Ich habe heute nicht gut gelebt. Wisst ihr, wir bauen viel zu sehr unsere Gewissheit, dass wir durchkommen auf unsere eigenen Taten und nicht auf Jesus. Vielleicht wisst ihr noch das Passafest. Die Juden damals sollten ein Lamm schlachten und das Blut an die Tore ihrer Türen streichen. Und die 10. Plage war, der Todesengel Gottes kam durch. Und Gott hat gesagt, dieser Engel wird alle Erstgeborenen im Land töten. Eine sehr harte Geschichte. Aber wenn ihr das Blut an die Türpfosten streicht, dann werdet ihr gerettet werden, denn dieses Lamm ist stellvertretend für euch gestorben. Und dann heißt es, es ist ganz spannend, dann heißt es in der Geschichte dort, dieses Blut ist als Zeichen gegeben, als Zeichen für Gott. Wenn Gott das Blut sieht, wird er vorübergehen. Er wird sein Gericht, seinen Zorn nicht an dir auslassen. Es ist aber auch als Zeichen für die Juden gewesen. Wenn sie in ihren Häusern sitzen und der Engel geht vorbei und sie haben Zweifel, werde ich jetzt gerettet oder nicht, dann sagt Gott, schau auf das Blut hin. Das Lamm ist für dich gestorben. Es ist stellvertretend für dich gestorben und dieses Passahlamm ist Jesus Christus für uns. Schau nicht auf deine eigenen Taten, schau auf das, was Jesus für dich getan hat. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Da ist nichts mehr übrig, was Gott an dir bestrafen kann. Man erzählt sich folgende Begebenheit. Der Teufel kam zu Martin Luther. Wenn die ganzen Legenden stimmen würden, dann hätte er echt viele Begegnungen mit dem Teufel gehabt. Und der Teufel kommt zu ihm und sagt, du Martin, fühlst du eigentlich, dass dir vergeben ist? Und Martin Luther sagt, nein, das tue ich nicht. Nein, das tue ich nicht. Aber weißt du was? Ich weiß es, denn Gott hat es mir versprochen. Und jetzt kommen wir zum Helm des Heils. Der Helm des Heils bedeutet, sein Vertrauen auf Christus gesetzt zu haben. Ja, die Gewissheit zu haben, dass Gott mich durchträgt. Wenn dein Gewissen dir immer wieder zuflüsterst, du wirst es nicht schaffen, bis zum Ende treu zu bleiben. Wenn deine Angst dir sagt, du bist kein echter Christ, wenn deine alte Geschichte schreit, Gott wird dich fallen lassen, dann sagt die Bibel dir, der Herr bewahrt die Seinen. Das andere Abfallen bedeutet nicht, dass du abfallen wirst. Dass du schwach bist, bedeutet nicht, dass Gott schwach sein wird. Dass du untreu bist, bedeutet nicht, dass Gott jetzt auch untreu wird. Gott vollendet, was er begonnen hat. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Stellt euch vor, da sind zwei Menschen, die wollen gegeneinander kämpfen. Einer hat einen Helm auf, der andere nicht. Und beide haben ein Schwert in der Hand. Wer von beiden wird mutiger in den Kampf ziehen? Wenn beide bei Sinnen sind, dann der mit dem Helm. Weil wenn du keinen Helm auf hast, du wirst dich die ganze Zeit ducken, du wirst dich verstecken, du wirst aufpassen, du wirst mehr im Abwehrmodus sein als im Angriffsmodus. Aber mit einem Helm kannst du aufrecht stehen. Wenn du jeden Tag in den Tag startest, in dem Unglauben oder in dem Glauben, dass du vielleicht gar nicht gerettet bist, wirst du jeden Tag dich ducken müssen. Du wirst Angst haben. Du wirst nicht diese Absicherung haben, selbst wenn ich falle, bin ich gerettet. Wenn du dagegen den Helm des Heils, also den Helm der Gewissheit aufziehst, dann weißt du, ich kann mutig in den Kampf starten, weil Gott auf mich aufpasst. Ja, und so ist es im Glauben. Weißt du, Gott bewahrt dich, Gott hält dich, Gott bringt dich ans Ziel. Lass dich nicht von Gedanken quälen, die dir zu Unrecht irgendwelche Ängste bereiten. Die wollen, dass du in deine Knie gehst und verbitterst oder verzweifelst. Höre auf Gottes Versprechen. Ich bewahre dich, ich halte dich. Ich vollende, was ich begonnen habe. Setz diesen Helm, ja, diese Gewissheit bewusst auf, jeden Tag neu. Im Alltag, im Büro, in Versuchungen, nach Sünde, in Krisen, in Momenten, wo du selbst zweifelst, denk daran, ich habe diesen Helm, ich habe diese Gewissheit, dass Gott mich durchträgt. Und hier will ich zusammenfassen. Gläubige Menschen werden durch Gottes Macht bewahrt bis ans Ende und sie werden gerettet. Er gibt uns sein Wort dazu. Ja, er war bereit, seinen eigenen Sohn dafür zu geben. Wieso sollte er jetzt auf halber Strecke schlapp machen? Gott bewirkt dieses Durchtragen unter anderem durch ernst gemeinte Warnungen. Ja, die Menschen bei uns im Leben, die Jesus in den Rücken kehren, aber auch die Bibelstellen, die ich vorgelesen habe und noch viele weitere, zeigen uns, lieber Christ, pass auf, dass du wirklich dranbleibst. Nimm das Leben nicht auf die leichte Schippe, sondern bleib dran, schau auf Jesus und lauf den Lauf zu Ende, in dem Wissen, dass Gott dir Kraft geben wird. Dass ein Mensch dauerhaft von Jesus abkehrt, spricht stark dafür, dass er nie wirklich geglaubt hat. Und trotzdem kann es sein, dass auch echte Gläubige Zeiten haben, wo sie sich von Jesus distanzieren. Und da wollen wir ganz vorsichtig sein. Wir können bei Einzelmenschen nicht sicher unterscheiden und wir müssen es auch nicht. Und darum sollten wir sehr seelsorgerlich und behutsam mit ihnen umgehen. Und ich möchte dir zum Schluss eine Frage mitgeben und ich hoffe, dass du dir diese Frage selbst ehrlich beantworten kannst. Hast du heute das Vertrauen, jetzt gerade in diesem Moment, dass Jesus dich rettet und bis zum Ende durchtragen wird? Es gibt genug Christen, die sagen, man kann keine Heilsgewissheit haben, das ist Stolz. Da halte ich hingegen, aber die Bibel sagt es doch. Lass uns keinen frommen Stolz haben, sondern wenn Gott uns verspricht, er wird uns durchtragen, dann will ich in diesem Glauben gehen. Wenn du sagst, ich weiß es nicht, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, ob ich dranbleiben werde, dann lade ich dich ein, heute das Gespräch zu suchen, die Sache festzumachen. Wir können gemeinsam in die Bibel gucken, schauen, was Gott uns versprochen hat, dafür beten. Und wenn du sagst, ja, ich vertraue ihm, ich weiß, Gott wird mich durchtragen, dann trag diesen Helm jeden Tag. Hab diese Gewissheit, ob du morgens aufstehst, im Alltag, in deinen Kämpfen. Trag diesen Helm in deinen Zweifeln, trag ihn dein Leben lang. Amen. Ich würde sagen, wir werden kurz still, denken mal diese Frage nach und ich werde dann gleich beten. Liebes Musikteam, ihr dürft schon nach vorne kommen, wenn ihr wollt. Ihr wollt noch nicht, okay, dann werden wir kurz still und ich werde einmal beten. Herr Jesus, du hast dein Leben für uns gegeben. Du hast den höchsten Preis bezahlt, Herr, um uns zu retten, um unsere Schuld auszumerzen, Herr. Du bist stellvertretend für uns gestorben, hast Frieden mit Gott, unserem Vater, wiederhergestellt, hast dafür gesorgt, dass wir gerecht und heilig vor ihm stehen dürfen, dass wir mutig vor Gott kommen können, dass wir gerettet sind bis in alle Ewigkeit, Herr. Und jetzt versprichst du, dass du uns durchtragen wirst, dass du ein guter Hirte bist, Herr, der auf seine Schafe aufpasst. Du hast versprochen, Herr, dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Und Herr, dafür danke ich dir. Ich bete, dass diese Gewissheit sich tief in unseren Herzen verankert, Herr, dass wir einen Gott haben, der auf uns aufpasst, dass wir diesen Helm tragen, dass wir diese Gewissheit haben, ja, Gott ist für mich da und selbst wenn ich falle, passt er auf mich auf und hält mich fest. Herr, du siehst aber auch die Warnungen, die du selber aussprichst, die Menschen in unserem Leben durch ihre Taten auch aussprechen. Herr, wer sind wir, dass wir dranbleiben? Doch du bist ein Gott, der uns festhält und dafür danke ich dir. Ich bete, dass du unser Herzen aufwächst, wenn wir in der Versuchung stehen, uns abzuwenden, dass du uns wieder neu zu dir hinwendest, Herr. Dass wir wieder klare Sachen mit dir machen, neu im Vertrauen auf dich leben. Herr, und ich danke dir, dass du dann auch treu sein wirst. Ja, Herr, dir sei alle Ehre dafür. Ich bete, dass es heute Morgen Mut macht, unser Herzen stärkt und unseren Lobpreis für dich noch größer werden lässt, Herr. Amen.